Herzlich willkommen bei Stronger Than You Podcast. Mein Name ist Olaf Mann. Heute begrüße ich Miriam Gronau, erfolgreiche Athletin und jemand, der sehr, sehr hart und sehr, sehr gerne trainiert und uns berichten kann, wie man mit dem perfekten und optimierten Mindset die größten Hürden überwinden kann, die sich im Leben bieten. Gute Unterhaltung mit Miriam Gronau. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Heute begrüße ich ganz, ganz herzlich am Mikro Miriam Gronau. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute Gast zu sein und dich vorzustellen. Hallo Miriam.
Hallo Olaf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, sehr, sehr gerne. Wen ich persönlich kenne, da erzähle ich immer ganz gerne die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Und das war tatsächlich so, dass du, also irgendwie vom Sehen und per Querkontakt kannten wir uns schon, aber tatsächlich nicht persönlich, dass wir mal miteinander zu tun hätten. Und es war tatsächlich in deiner letzten Wettkampfvorbereitung, die du auch unter anderem mit dem Holger Guck gemacht hast. Und da ging es darum, dass man noch ein bisschen dabei hilft, eine Wasserproblematik in den Beinen zu lösen, den Eingeweihten hier unter uns von den Hörerinnen und Hörern. Da ging es darum, dass man eine Lymphdrainage macht und so die Beine noch etwas freier bekommt für den maximalen Bühnenerfolg. Und so bist du tatsächlich zu mir gekommen, warst regelmäßig dann auch in der Behandlung. Ich glaube, 5-mal war es insgesamt, ne? dass wir uns gesehen haben vor deinem Wettkampf. Und so hatten wir die Gelegenheit auch zu plaudern und uns kennenzulernen. Und du warst auch eine von denjenigen, die ganz, ganz positiv da bei mir in Erinnerung geblieben sind, wo ich gesagt habe, hätte ich sehr, sehr gerne mal bei Stronger Than You als Gast auch einfach gehört, weil, wie ich finde, du schon auch sehr besonders bist. So, jetzt aber genug der Vorschusslorbeeren. Jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, dass du dich auch erst einmal selber vorstellen kannst, Miriam.
Ja, vielen Dank. Also ich bin Miriam, aktuell 32 Jahre alt, vor kurzem erst geworden. Bin jetzt in dem Sport seit circa 2018, war auch durchgehend beim Holger Guck im Coaching. Aktuell bin ich bei niemandem im Coaching, auf mich allein gestellt. Ich verbringe meine Freizeit im Fitnessstudio so gut wie jeden Tag. Ansonsten reise ich sehr gerne und viel, lese sehr, sehr gerne auch wissenschaftliche Sachen, gerade im Bereich Biochemie und Anatomie, was mir persönlich dann ja auch sehr viel weiterhilft. Ich arbeite Vollzeit in der Touristikbranche im Flugbereich, was wirklich eine Herzensangelegenheit von mir ist. Und ansonsten bin ich selber auch im Coaching tätig oder Personal Training, also Training, Ernährungsberatung und so weiter. Auch für Leute, die bestimmte Krankheiten haben, weil es einfach auch eine Herzensangelegenheit von mir ist, anderen Menschen zu helfen, wieder glücklich und voller Leidenschaft durchs Leben zu gehen und ohne oder mit sehr wenigen Einschränkungen nur noch leben zu müssen.
Du hast jetzt gesagt, seit 2018 bist du im Bodybuilding aktiv. Das ist, wenn man so will, ein relativ kurzer Zeitraum. Dafür hast du schon einige sportliche Erfolge wirklich auch vorzuweisen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du in deinem Leben schon immer Sport gemacht hast, oder?
Ja, als kleines Kind hat es mit Leistungsturnen, also Kunstturnen, angefangen. Gegenüber Reiten, Kickboxen, American Football habe ich auch mal ausprobiert. Das hat sich dann nur leider mit dem Bodybuilding gebissen, weil es sehr verletzungsreicher Sport ist. Also ich habe eigentlich, Fußball habe ich auch mal gespielt. Also die Bandbreite ist vielfältig.
Da hast du natürlich eine solide Basis dann auch gehabt. War da schon immer irgendwo das Krafttraining mit dabei, dass du das ergänzend gemacht hast? Oder wirklich erst am Eisen gerochen, als du 2018 mal in ein Fitnessstudio gekommen bist?
Nee, davor habe ich mit Krafttraining gar nichts am Hut gehabt. Das erste Mal ein Fitnessstudio betreten habe ich auf Empfehlung von einem Freund meines Bruders, weil ich früher sehr starke Rückenprobleme hatte und vom Arzt immer gespritzt werden musste. weil ich mich sonst nicht richtig bewegen konnte. Und er hatte mir dann empfohlen, in ein Fitnessstudio zu gehen. Und dann, ich glaube, ich war 16, dann habe ich laut gelacht und habe gesagt, ja klar, ich und ein Fitnessstudio. Und habe es dann tatsächlich getan. Und so hat sich das dann langsam alles entwickelt, dass ich dann halt keine Beschwerden mehr hatte. Und irgendwann lernte man dann halt auch Leute im Fitnessstudio kennen, die Bodybuilding gemacht haben. Und da hat man dann ein bisschen dran geschnuppert und ja, dann kam das Interesse und dann wollte ich es auch mal ausprobieren.
Und wenn du jetzt mal zurückschaust auf das, was du als anderen Sportarten schon betrieben hast, Bodybuilding, Krafttraining, ganz klar dein Favorit?
Ja, definitiv.
Also ich frage auch immer meine Gäste, was ist denn so der Gewinn, den du daraus ziehst aus dem Bodybuilding? Wir hatten ja hier im Vorgespräch auch gesagt, mit dir nochmals über den Dreier- oder Vierer-Split zu referieren, macht wenig Sinn. Und jetzt auch zum 113. Mal die Kreatineinnahme von mir ja im Kronau zu besprechen auch. Aber der Gewinn so für dich, wenn du sagst, ja, schau mal zurück, was ich vorher gemacht habe. Jetzt mache ich das hier sehr stringent seit über 4 Jahren, mache damit Wettkämpfe. Wo ist der Gewinn für mich? Was bringt es dir persönlich? Ja, ich meine, das ist nie monetär, ne?
Also für mich persönlich ist es nicht, dass ich in den Spiegel gucke und mir denke, wow, siehst du geil aus, sondern einfach, also der mentale Aspekt, man wird halt disziplinierter, man wird stärker und man geht auch einfacher mit persönlichen Ereignissen um. Man hat halt viel mehr die Kontrolle über sich und seinen Körper und lernt es ganz anders Hand zu haben. Also so geht es mir zumindestens. Und ich bin schon immer ein sehr verbissener Mensch gewesen, dass wenn ich ein Ziel habe, dann gehe ich da drauf zu und egal, was sich mir in den Weg stellt. Aber durch das Bodybuilding hat das nochmal eine ganz andere Grundlinie bekommen. Also man lässt sich weniger ablenken, man kann sich total auf etwas fokussieren und man wird halt einfach körperlich und geistlich viel, viel stärker.
Also ich sehe eben halt auch den Gewinn an Gelassenheit, den man dort hat. Wobei du wirkst auf mich sowieso sehr ausgeglichen. Also ich habe nur wenige Menschen bisher in meinem Leben getroffen, die so ausbalanciert wirken wie du, auch in Zeiten größten Stresses. Ich habe dich ja nun im allergrößten Stress kennengelernt. Ich habe ja noch gar nichts irgendwie von dir gehabt bisher. Wir sind ja noch zum Training verabredet, ist ja noch free, ne? Der Termin hat ja noch nicht geklappt. Ja, also ich kenne dich ja noch gar nicht, wenn du essen darfst, ne? Und bisher kannte ich dich nur unter strengster Kalorienreduktion, im absoluten Anschlag im Wettkampfmodus, und da wirkst du schon extrem ausgeglichen auch. Ja, also hast du mal zu mir gesagt, heute habe ich einen Tag Urlaub, da bin ich total schlecht gelaunt, also da habe ich nichts gemerkt davon. Ja.
Ja, ich versuche immer, also das kam auch erst mit der Zeit in der ersten Vorbereitung. Oh Gott, ich war wirklich ein Frack. Aber mit der Zeit wird man auch routinierter, man weiß, was auf einen zukommt und man macht das ja freiwillig und niemand anderes kann etwas dafür, dass du gerade Hunger hast, müde bist oder irgendwie ein bisschen gereizt, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das geplant hat. Und da versuche ich dann halt immer ruhig zu bleiben oder halt in Sachen, auch wenn man, du kennst es ja auch, Wasser zieht. Ich bin ja wirklich ein super Beispiel dafür. Dann rede ich mir immer selber ein. Ich versuche da nicht zu denken, sondern einfach nur noch zu handeln nach dem, was halt mein Coach mir sagt. Und da versuche ich dann halt immer den Kopf auszuschalten, zu sagen, es ist jetzt gerade so, aber das gehört dazu, das geht auch wieder weg, das Wetter ist wärmer oder was weiß der Teufel, was man sich da selber noch so einredet. Aber ich versuche einfach halt nach außen hin nicht so alles durchzulassen, was halt vielleicht innerlich in einem vorgeht.
Ja, ich denke, das ist auch ein ganz guter Weg. Man muss ja nicht immer alles nach außen tragen. Und also mir geht es zum Beispiel so, dass die Sachen, die ich jetzt nicht klären muss mit irgendjemand anders, wenn es jetzt so direkte Dinge, wie ich immer sage, im Innenverhältnis betrifft, die mache ich dann schon mit mir selber aus. Ne? Oder ich habe Freunde, mit denen ich darüber reden kann. Ne? Und wenn man sich auch auf das beschränkt, klar ärgert man sich auch mal über bestimmte Dinge und Ereignisse und auch andere Personen, obwohl man es nicht tun sollte. Wir beide, wir wissen das. Aber man soll ja viele Dinge nicht und das kann man auch mal rauslassen. Aber letztendlich sage ich immer, Probleme, die sollte man mit sich selber oder eben auch in seinen eigenen vier Wänden klären. Ja, so meine persönliche Einstellung zu dem ganzen Thema.
Ja, bin ich voll deiner Meinung. Ich habe immer alle meine, ich nenne es mal Aggressionen, die sich dann so angesammelt haben, über Dinge, die mir halt missfallen sind, immer im Training rausgelassen.
Das ist auch der richtige Weg. Das ist auch der richtige Weg.
Ja.
Ja. Miri, ich stelle dir mal eine Frage als nicht besonders. Du hast es ja gerade auch gesagt und ich kann das nach außen mal bestätigen. Also die Miriam ist, so wie sie hier ist, auch live, ja, im Leben. Und so wie sie auf Instagram ist, auch. Ich betone das immer deshalb, weil wir ja oft einen Mangel an Authentizität und Glaubwürdigkeit auch mit Social Media beklagen. Und das sieht hier ja bei dir nun ganz anders aus. Du bist ja auch wirklich ein uneitler Mensch, ja. Also du sagst jetzt nicht, oh Gott, sehe ich geil aus, obwohl es stimmt, gerade in Wettkampfform, ja. Und
Danke.
ja, ich kann das nur so sagen. Also du bist da schon als Athletin einer meiner Favorites, ganz klar, wie auch zum Holger gesagt. Also mir, ich mag den Look, den du hast, mag ich sehr. Mag ich sehr, aber da passt auch alles zusammen. Aber das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck. Ja? Das ist immer so dieses Ding, was ich auch meinen Athletinnen und Athleten sage, wie aus einem Guss. Ja? So, ja. Und bei aller Selbstkritik, denke ich, kannst du da auch sehr stolz auf dich sein.
Hey, das bin ich auch.
Ja, und jetzt aber mal so diese extreme Eitelkeit, ein bisschen Eitelkeit darf ja jeder Mensch haben, ne? Aber diese extreme Eitelkeit, die liegt dir fern, kann ich also wie gesagt nur bestätigen. Aber was bedeutet es dir, jetzt erst einmal trotzdem auf der Bühne zu stehen? Denn das machst du ja. Also es muss ja eine gewisse Bedeutung für dich haben.
Also für mich ist der Moment auf der Bühne halt ganz allein mein Moment, in dem ich auskosten und genießen kann, was ich die letzten 20 Wochen freigelegt, mir erarbeitet habe. Natürlich gehört auch die Off-Season dazu, weil da entstehen ja erst Muskeln und also sage ich mal, das, was unter dem Fett versteckt ist. Und für mich ist es halt immer ein ganz besonderer Moment. Man kann sich das, oder ich stelle mir das immer so vor, als hält man sich einen Spiegel vor und sieht, was man in den letzten 1 und 2 Jahren geschafft hat, wofür man so hart gearbeitet hat. Und es lohnt sich einfach dann dran zu bleiben. Und ich sage immer, you versus you. Also die Platzierung ist eher zweitrangig und die anderen Athleten sind mir total egal. Also ich mag die alle, wir verstehen uns super. Aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich mein eigener Fokus und ich habe Spaß da oben beim Posen und beim Postdown halt einfach mal alles zu zeigen, was man hat und worauf man stolz ist, was man sich halt die letzten Jahre so herangezüchtet hat.
Ich denke auch einfach, dass dieser Spaßfaktor eine ganz besondere Rolle spielt bei alledem, ja. Und sehe eben auch, was das Ganze angeht, natürlich den Aspekt, dass ich mich da auch in einer Art und Weise ein Stückchen selbst verwirklichen kann, das auf anderen Ebenen, was auf anderen Ebenen nicht geht, ja. Und ich sag mal, es ist eben nun mal nicht woanders die Möglichkeit, dass ich sage, ich gehe mal auf die Bühne und zeig mal das, was ich kann und was ich habe. Ne? Aber wir stellen uns eben dort auch in dem Moment immer einem Schönheitskontest. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das müssen wir eben einfach auch vordergründig sehen. Und da unterliegt das einfach auch anderen Gesetzen, als wir sie sonst haben. Na.
Ja, das stimmt. Deswegen habe ich ja gesagt, die Platzierung ist eher zweitrangig, weil man weiß nie, was gerade so die Jury sehen möchte oder wie es halt gefordert wird. Das ändert sich ja auch von Meisterschaft zu Meisterschaft ziemlich flexibel. mal mehr Härte, mal mehr Muskelmasse. Du kennst es ja auch. Deswegen finde ich das halt immer für einen persönlich wichtig, dass man halt in den Spiegel schauen kann, lächelt und sagt, ja, ich habe mich selber geschlagen und kann einfach stolz auf sich sein.
Ja. Also dieser Sieg eben über sich selber zuallererst einmal, der ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? Dass man eben auch sagen kann, gut, ich habe mich nochmal verbessert, ich habe diese Hürde auch genommen, diesen Stress dort in dem Moment auch überwunden und auch immer wieder die Situation des Zweifelns, ne? Miri, bei wem kommen die nicht, ne? Ja. Wem kommen die nicht, ne? Also da kannst du auch innerhalb einer Woche, kannst du mal passieren, so wie mir zuletzt in der Schlusswoche vor der WM, da lag ich so zwischen, ja, ich starte jetzt oder nicht. Oder ich fahre nicht hin, nee, doch, ich fahre hin, aber ich starte nicht. Ich fahre nur wegen den Athleten hin. Solche Sachen. Weil ich meine, das Leben daneben. Wir verlangen schon sehr viel auch von unserem Umfeld in so einer Situation, ne? Aber das Leben daneben geht ja auch weiter, ja. Die Arbeit geht weiter und das Sozialleben, klar, das ist etwas eingeschränkt. Aber ich bin an so einem Punkt, an dem ich jetzt letztendlich auch sage, so für mich muss immer ein bisschen aufpassen, ja, ob man dem Umfeld nicht zu viel Verständnis für das alles abverlangt, ja. Und das ist dann eben auch so ein weiterer Punkt, bei dem ich sage, ja, auch noch wichtig, immer so nach der Balance nach innen zu suchen. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig hier in dem Aspekt. Klar.
Nee, das stimmt, da muss man schon aufpassen. Es ist manchmal ein sehr schmaler Grat, was man halt seinem Umfeld abverlangt. Ich für mich persönlich, sage ich jetzt mal, habe das Glück, ich wohne alleine, meine Familie ist ziemlich weit weg und ich kann halt sehr gut kontrollieren, mit wem ich dann etwas unternehme oder ob ich das überhaupt möchte, ob ich die Kraft dazu überhaupt aufbringen kann, weil ich meine, jeder, der so eine Wettkampfdiät gemacht hat, weiß, dass er am Ende halt einfach nur noch arbeitet, trainiert, kocht, schläft und für viel anderes mit Freunden mal irgendwo hinfahren oder weiß was ich, irgendwas unternehmen. Danach ist man kaputt. Also ich war mal im Tierpark mit einem Freund und seiner Tochter 2 Stunden. Danach habe ich erst mal 3 Stunden geschlafen, weil mein Körper einfach fertig war. Und ja, worauf ich hinaus wollte, also ich kann das sehr gut selber kontrollieren, ob ich jetzt alleine bin. Zum Ende hin sehr viel, ja. Aber das ist dann auch so gewollt, weil ich möchte auch nicht irgendwie ständig irgendwo sitzen und sagen, ja, ich muss schon wieder auf Toilette oder ja, hier, stopp, wir müssen Pause machen, ich muss jetzt was essen. Und ich persönlich will dann anderen Leuten, die das halt nicht verstehen können oder möchten, weil viele meiner Freunde machen eben keinen Kraftsport oder Bodybuilding und die verstehen es halt einfach nicht, egal wie oft man das erklärt oder versucht zu erklären. Und dann ist es, denke ich mal, auch ein bisschen Selbstschutz, dass ich einfach sage, okay, ich bleibe dann eher ein bisschen zurückgezogen oder unternehme vielleicht nur noch was mit anderen Athleten, wo man halt so unter sich ist und einfach das Verständnis eine Grundvoraussetzung ist, weil jeder weiß, wie es dem anderen geht. Und ja, so finde ich das eigentlich ganz praktisch.
Also ich denke auch, wenn man zuallererst mal da auf sich Acht gibt und guckt, was ist für mich überhaupt möglich und was kann ich mir noch zumuten, dann ist eigentlich auch immer relativ klar, was ich anderen zumuten kann. Ne? Und ich brauche, das ist ja das, was wir vorhin auch hatten. Wir haben es also uns selbst ausgesucht und dann brauche ich ja nicht rumzujammern. Ja. Das ist ja, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, wobei es aktuell, habe ich auch den Eindruck, in dem letzten Jahr etwas nachgelassen hat, dass es immer so ein bisschen Mode war, möglichst rumzujammern, wie hart die Diät und wie hart eine Wettkampfvorbereitung ist. Das hat jetzt etwas nachgelassen, weil sicherlich auch klar ist, klar, suchst dir es aus und du machst es ja und nicht jemand anders. Und dazu gezwungen wirst du auch nicht. Oder hat dich jemals einer dazu gezwungen, Miri, das zu tun?
Nee, also ich finde auch, also klar, jeder jammert mal ein bisschen rum oder wenn ich mit meiner besten Freundin alleine bin, dann kriegt sie auch manchmal so eine Jammertour ab, aber manchmal muss man auch einfach mal was rauslassen, weil nur still alleine zu Hause sitzen geht auch nicht. Aber so generell, ja, die Diät ist anstrengend, ja. Man sitzt manchmal auch da und heult grundlos oder man ist fertig, man kann nicht mehr schlafen. Und das Kraftlevel, ich sag mal, ich hatte am Ende 1200 Kalorien, habe trotzdem meine Leistung gebracht und mehr war da nicht drin. Da war der Tag vorbei und da war ich auch Gott froh, dass ich nicht mit jemandem reden musste oder irgendjemanden noch gesehen habe. Deswegen, ich glaube, jeder weiß, dass es halt hart und anstrengend ist. Und nach außen hin muss ich das jetzt nicht kommunizieren, weil entweder man merkt es oder man macht was falsch.
Jetzt mal zum, weil du sagst, auch im Training deine Leistung gebracht, zum, ich meine eher den kontemplativen Charakter des Trainings für dich. Das hat ja, so wie ich dich kennengelernt habe, hat ja das Training an sich für dich auch eine besondere Bedeutung. Bei dir kann man wirklich auch sagen, dich näher wirklich dann auch kennenlernt, dass da ist der Weg das Ziel, ne? Aber Training an sich hat schon eine sehr besondere Bedeutung, nicht wahr?
Ja, das Training ist so für mich mein, ich sag immer mein Therapieplatz. Wenn ich das Studio betrete, mache ich die Musik an, ziehe mein Training durch, egal wie der Tag war, ich gehe raus und ich bin einfach befreit von allem, glücklich. Und da ich halt viel sitze in meinem Job, ist es halt auch so das Gegenaspekt, wo ich dann halt einfach mich bewegen und auslassen kann. Aber das Training an sich, es macht mich halt einfach glücklich und ich liebe immer Herausforderungen. Und ich habe letztes Jahr im November mein Training umgestellt. Da hat der André Walter mir die Trainingspläne geschrieben. Und das war so ein oder ist so ein Mix aus Bodybuilding und Powerlifting. Und viele Aspekte kannte ich noch nicht. Und das war echt interessant und es macht mir auch immer super Spaß, auch an meine Grenzen zu gehen und mich dann halt bei den ganzen verschiedenen Intensitätstechniken oder beim Gewicht auch ein bisschen selber zu fordern, nach dem Motto, so, was ist eigentlich möglich? Wo ist die Schmerzgrenze von deinem Körper oder wo sagt der Kopf nein, aber der Körper sagt ja? Und das macht mir immer sehr viel Spaß.
Ja, also das muss man lieben, ne? Also auch dieses aushalten können muss man lieben, ne? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und die gibt ja diese Betrachtung auch aus rein wissenschaftlichen Aspekten, welche Gene und welche Faktoren den Leuten fehlen, die so etwas können, ne? Ich habe mal einen ganz interessanten Artikel zum Beispiel über Extremsportler gelesen, denen das Angstgen fehlt, so sagt man. Ja, also das ist Angstgen im herkömmlichen Sinne gibt es ja nicht. Aber da fehlt irgendwo eine Struktur im Gehirn, dass die keine Angst spüren. Also Extremkletterer, Leute, die so Parasailing machen, also so die ganzen wirklich verrückten Extremsportler, damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Triathleten, das ist auch ein Extremsportler, aber diese Dinge, wo du besonderen Risiken unterliegst, ne? Und man hat bei solchen trainingswissenschaftlichen und sportwissenschaftlichen Betrachtungen, wir fallen natürlich auch in den Bereich der Psychologie und Neurologie mit hinein, eben auch festgestellt, dass Leute, die sehr, sehr hart trainieren, andere Schmerztoleranzen haben und entwickeln. Ja. Und das ist sicherlich auch nicht jedem gegeben, und es ist auch ein interessanter Zustand, den man da erreicht. Aber ja, gut, also irgendwas müssen wir ja in dem Moment auch anders haben und können, ne, wenn man es genau betrachtet.
Ich habe immer nur den Spitznamen entweder Soldatin oder Masochistin bekommen, weil ich immer nur gesagt habe, so sag mir, was ich tun muss und wie oder was oder wie schwer es sein muss und ich mach's. Weil ich verstehe auch nicht, wenn dann im Training die sagen, ja, das ist dann zu anstrengend, können wir da nicht was ändern? So, ja, wenn es nicht anstrengend ist, wie willst du dann halt irgendwas erreichen? Vielleicht denke ich da auch ein bisschen anders wie andere, aber mir macht es
Nee.
einfach Spaß, egal ob ich dabei jetzt Schmerzen empfinde oder 2 Tage nicht laufen kann, das nehme ich alles in Kauf.
Also ich persönlich finde es, ehrlich gesagt, genauso wie du, dass wenn es nicht wehtut, wird es nichts bringen. Das betrifft sämtliche Bereiche des täglichen Lebens. Ja. Und insofern sehe ich hier an dieser ganzen Geschichte eigentlich nur eine Sache und im Vordergrund, und das ist, ich kann es oder versuche es zu erreichen und hinzukriegen. Das ist für mich immer der Antrieb. Ja, ich versuche mein Bestes, das hinzukriegen. Das, was ich mir vornehme, und immer wenn man sein Bestes gegeben hat, dann wird man das nicht bereuen. Ja, das auf keinen Fall. Ja. So schaut es eben dann auch am Ende im Ergebnis aus. Ne? Miri, sportlicher Aspekt, Bühnenauftritte. Ich finde, wir sollten einfach mal über deine Erfolge reden. Ja, und du bist so bescheiden, und dabei musst du das gar nicht sein. Ja, lass uns doch mal aufzählen, was du bisher erreicht hast.
Also 2019 stand ich das erste Mal auf der Bühne unter besonderen Bedingungen, sage ich mal, weil ich von meiner Bachelorarbeit in die Wettkampfdiät gestartet bin und das einfach sehr turbulent und stressig war. Da habe ich bei der GNBF als erstes gestartet und bin, glaube ich, siebte geworden, also knapp am Finale vorbeigerauscht.
Welche Klasse war das
War
damals?
aber
War das damals?
trotzdem sehr stolz, aber auch sehr traurig, weil es mich richtig geärgert hat, weil es, glaube ich, nur ein oder zwei Punkte waren, die mich das Finale gekostet haben. Aber damals hatte ich auch sehr wenig Muskulatur, muss man dazu sagen.
Das war die Figur, oder?
Ja, ich bin immer in der Figur- oder Athletikklasse gestartet. Dann bin ich danach bei der WFF und NABA gestartet, habe den vierten und fünften Platz bekommen. War auch super stolz, aber auch wieder super traurig, dass es nicht für mehr gereicht hat. Aber man muss fairerweise dazu sagen, die anderen Mädels, die auf der Bühne standen, das war schon eine ganz andere Hausnummer und es war halt meine allererste Saison. Also war ich damals richtig happy und habe Feuer gefangen. Dann habe ich 2020 gar nichts gemacht, sondern ein komplettes Jahr eine Off-Season, weil wir halt einfach gemerkt haben, dass ja, zu wenig Muskulatur einfach vorhanden ist, um wirklich irgendwie mitspielen zu können. Und 2021 bin ich dann wieder im Frühjahr gestartet bei der NABBA, weil ich für die WFF dann zu schwer geworden bin. Und habe dort den vierten Platz gemacht, war total enttäuscht, dass es nicht für mehr gereicht hat. Aber ich hatte die Form meines Lebens. Also besser hätte man das nicht hinkriegen können in der Zeit. Und dann wollte ich 2022 wieder starten. Habe ich auch gemacht, wieder im Frühjahr und wieder bei der NABBA. Und bin dort dann Zweite geworden auf der deutschen Meisterschaft. Ich glaube, wir waren sieben oder acht Mädels. Da war ich schon sehr stolz drauf. Dann ging es weiter für mich zur Europameisterschaft in Erfurt, war das, glaube ich, Bad Langensalza.
Bad Langensalza, ja, genau.
Und dort bin ich dann gewichtstechnisch und da ich ja sehr klein bin, also ich bin nur 1,60 und habe 67 Kilo auf der Bühne gewogen, muss ich dann Superschwergewicht der Frauen starten, wo es kein Gewichtslimit gibt. Und bin da von drei Mädels Zweite geworden.
Aber es war eine EM, ne? Es war eine EM, eine Europameisterschaft, European Championship, ne?
Ja, genau. Und danach war meine Saison erstmal vorbei.
Ja, gut, es war auch eine lange Saison. Ja, also
Es hat sich gezogen.
unterm Strich verhältnismäßig lang gewesen. Und ja, also ich kann da nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich habe das ja immer so am nicht nur am Rande mitverfolgen können, sondern eben auch durch den Kontakt zu Holger. Und mir hat das hier sehr, sehr gut gefallen. Und du warst für mich beispielsweise bei der EM auch in einer grandiosen Form. Und das hat schon sehr, sehr stimmig ausgesehen. Gutes Posing auch. Posing war stark verbessert. Ja.
Ja, da habe ich viel Zeit investiert. Da war ich bei der Jennifer Zienert in Posing-Kursen und habe auch, ich musste ja eine Kür vorführen, das erste Mal in meinem Leben. Und ich bin tänzerisch nicht so begabt.
Ja.
Und ja, da hat mir auch eine Arbeitskollegin, die ist selber Tänzerin und Weltmeisterin und so weiter, geholfen und hat mir, ich habe es immer mitgefilmt und sie hat mich dann korrigiert oder wir haben es halt online über WhatsApp-Video-Chat gemacht. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Es wurde leider nicht mitgefilmt. Also ich habe keine Ahnung, wie es ausgesehen hat.
Das ist immer schade, ne? Wenn das dann am Ende nicht geklappt hat. Aber ich hab mich überzeugt von Leuten, die vor Ort waren und die auch gesagt haben, dass das Posing sehr, sehr gut war. Der Jürgen Beck, der da Europameister geworden ist, hat auch gesagt, dass du in einer grandiosen Verfassung warst und toll, ne?
Ja, der Holger hat auch nicht gemeckert, aber ich fand es so schade, weil ich es endlich mal sehen wollte, wie es dann wirklich aussieht. Aber leider gab es halt vorher ein paar Zeitmissverständnisse. Sie haben noch gesagt, wir haben noch eine halbe Stunde. Und auf einmal war ich gerade 2 Minuten dabei, mich aufzupumpen, habe gerade meinen Booster runtergeschluckt, da haben sie meine Nummer gerufen. Und dann bin ich hinter der Bühne noch über so ein Kabel gefallen und es war quasi das Intro meiner Kür. Direkt
Hat
vor der,
dazu
also auf.
gehört. Ja.
Ja, teilweise hat es die Jury dann auch gesehen. Und dann war natürlich Blackout im Kopf, aber ich habe meine Kür noch hingekriegt. Und dann war es wieder stressig, weil ich wieder runter musste. Aber die Mädels, wir mussten mit 2 Klassen zusammen auf die Bühne. Und dann musste ich meine Schuhe anziehen und direkt wieder auf die Bühne. Und ich hatte halt meinen Atem gar nicht mehr unter Kontrolle. Durch den Sturz, die Kür und dann direkt wieder hoch, habe ich es halt ziemlich schwer empfunden, halt den Bauch flach zu halten und ruhig zu atmen, weil ich halt so aufgeregt und aus der Puste war. Aber es ist dann doch noch irgendwie, hat es dann noch funktioniert.
Ja, also das sind ja dann eben auch in den Situationen immer die besonderen Erlebnisse. Man guckt ja immer so, wenn man so eine Geschichte wie Leistungssport im Allgemeinen betrachtet, und wir können ja jetzt aktuell unsere Sportart im Besonderen auch sehen, auf bestimmte Dinge, was ich so investiere. Es gibt verschiedene Sachen, die ich investieren kann, das wissen wir beide. Das eine ist Geld. Das andere ist natürlich Zeit, was den größten Block von allem ausmacht. Und dann wiederum auch eine gewisse, ich mag das Wort nicht, aber weil wir das ja schon besprochen hatten beim letzten Mal und sich durch häufigere Äußerungen auch in Social Media dann hin und wieder mal aufdrängt, auch Opferbereitschaft. Ich sehe es jetzt nicht als Opfer, was wir da machen. Ich mache es ja freiwillig. Und Opfer klingt immer so, als ob ich das machen muss. Aber das tun wir ja gar nicht. Und das müssen. Ich will dich mal mit ein paar interessanten, so meine ich, auch Mindset-Thesen in dem Bereich konfrontieren und da mal deine Meinung dazu wissen. Die erste, du bekommst, was du reinsteckst. Richtig oder falsch? Wie würdest du es begründen?
Ich sag mal, viele sagen, es ist ein sehr undankbarer Sport. Man muss halt schon sehr diszipliniert sein und auch bereit sein, halt vieles zu geben, damit man von dem Körper oder vom Geist auch gesprochen, das zurückbekommt, was man reingesteckt hat. Es ist halt nicht, ich trainiere jetzt 2 Monate auf dem Marathon und danach, bleibt diese Fähigkeit erhalten, sondern ich muss halt immer und immer und immer wieder nachlegen, damit ich halt besser werde und halt noch mehr aus meinem Körper rausholen kann.
Ich konfrontiere dich mal mit einer Gegenthese und sage, du bekommst nicht immer das, was du reinsteckst, heraus, aus dem einfachen Grund, weil in unserem Sport das nicht abrechenbar ist. Jetzt kommst du.
Ja, nicht abrechenbar. Also ich meine, wenn man nicht bereit ist, alles zu geben, darf man nicht erwarten, dass man alles bekommt, was man sich vorstellt. Ich glaube, das hängt auch vieles damit zusammen, was man sich vorstellt, was man zurückbekommt, wenn man so viel reinsteckt. Ich glaube, am Anfang ist dieser Glaube größer, dass ich viel, viel mehr erhalte bei dem, was ich gebe, aber mit der Zeit stumpft man ab, sage ich jetzt mal, und betrachtet es doch etwas nüchterner, weil man sich dann halt auch mal mit sich selber, dem Körper und den ganzen drumherum beschäftigt, wie funktioniere ich überhaupt, und dass ich nicht verlangen kann, innerhalb von 6 Monaten 10 Kilo Muskeln aufzubauen. Oder ja, manchmal läuft es halt auch nicht so, wie man es sich vorstellt.
Okay. Also ich finde diese Anmerkung gut, weil die teile ich. Man betrachtet es nüchterner. Man wird abgestumpft. Das ist eigentlich ein ganz gute Terminologie. Wenn du mir erlaubst, würde ich es vielleicht mal so mit meiner Meinung noch ein bisschen ausbauen. Ja. Und ich sage es einfach so, wenn wir auf das zurückgehen, was wir anfangs hier besprochen haben. Ich strebe, hast du ja auch gesagt, nach meiner Bestform, nicht wahr? Ja, also dass ich immer mich verbessere von Mal zu Mal. Dann bekommt man mit Sicherheit das zurück, was ich reinstecke, wenn ich alles dafür tue. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber, und da ist der alles entscheidende Punkt, es ist wie mit einer Trainingsintensität. Das, was du und ich als intensiv empfinden, kann für den einen schon viel zu viel sein und für den anderen viel zu wenig. Und ich denke, dass gerade hier jeder seinen eigenen Weg auch finden muss. Auch tatsächlich seine Motivation zu hinterfragen. Also es gibt ja eine ganze Bandbreite, die mir in den letzten Jahren begegnet ist, warum Athletinnen und Athleten sehr gerne auf die Bühne möchten, Mirjam. Da habe ich so, ich möchte mal schöne Fotos von mir. Wir werten das jetzt mal nicht, okay? Ja, wir werten es jetzt mal nicht. Ich möchte schöne Fotos von mir, dabei sein ist alles. Ich möchte einfach mal sehen, ob ich das schaffe. Für mich ist das eigentlich gar kein Problem, das zu machen. Ich muss es nur wollen. Das sind so die Motivationen, die ich höre. Auf der anderen Seite höre ich dann, ich gehe da hoch, um zu gewinnen. Ich will mich ständig verbessern. Für mich ist es das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, diese oder jenen zu besiegen. Habe ich auch gehört jetzt, aktuell. Finde ich jetzt auch gar nicht verwerflich, jetzt zu sagen, solange wie man eine Mitbewerberin oder einen Mitbewerber respektiert, dann ihn in einem fairen Wettstreit zu besiegen, finde ich jetzt nicht problematisch, ehrlich gesagt. Ne? Das gehört dazu. Das ist im Boxen so, im Radsport, im Fußball, ja, auch bei allen anderen Mannschaftssportarten, da geht es letztendlich um Sieg oder Niederlage. Und andere sagen, ich möchte da noch was klären, wegen meiner schlechten Platzierung, die ich da hatte vermeintlich und ja, oder dann auch, was bei uns natürlich nicht gerade selten vorkommt, ich wurde schlecht beurteilt beim letzten Mal und glaube, dass es besser war, ja. Also du siehst, die Bandbreite ist ganz extrem. Mit was könntest du dich da am ehesten identifizieren, außer ich will die beste Version von mir selber dahinstellen, die ich je hatte?
Also ich muss zugeben, am Anfang habe ich auch zum Holger gesagt, ich möchte einfach mal ausprobieren, ob es was für mich ist. Weil ohne das einmal durchgemacht zu haben, kann man es schlecht beurteilen. Und ich gebe auch zu, ich habe es unterschätzt am Anfang, was so eine Wettkampfdiät oder Wettkampfvorbereitung mit sich bringt. Und bin auch in meiner ersten Wettkampfvorbereitung sehr oft an meine Grenzen gestoßen, wo ich mich selber noch mal ein bisschen neu kennengelernt habe. Und dann kam dieser erste Moment, dass ich auf die Bühne gehen durfte und ich habe mich wie zu Hause gefühlt. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, es erfüllt mich einfach. Dieser Sport gibt mir so vieles, außer vielleicht viel Muskulatur und einen schönen Körper, sondern halt auch Mindset-technisch, also egal ob es privat, beruflich oder im Sport ist, man wächst so dermaßen, man wird stärker, man lernt halt anders, Dinge zu betrachten und zu beurteilen. Ich bin persönlich viel, viel ruhiger und gelassener geworden. Und für mich ist es nicht, ich möchte ein schönes Foto oder sonst irgendwas. Ich trainiere immer mit dem Ziel, ich werde Erste werden. Aber das Hauptsächliche, was für mich zählt, ist, mich immer und immer wieder selber neu zu erfinden oder gestalten, dass ich halt stolz darauf sein kann. Erstens, ich habe es durchgehalten, weil so eine Wettkampfvorbereitung ist echt kein Zuckerschlecken. Und zweitens, ich habe mich wieder verbessert. und habe wieder Neues dazugelernt. Natürlich, wenn man dann weiß, wer daran teilnimmt und man vielleicht noch eine Rechnung offen hat, sage ich mal, also es ist nicht böse gemeint jetzt, so wie du eben gesagt hast, dann reizt es einen natürlich auch nochmal, aber alleine dieses gemeinsame Gefühl auf der Bühne und im Post-Down dann halt auch mit den anderen Athleten zusammen zu posen und einfach Spaß dabei zu haben. Das hatte ich dieses Jahr mit der Tiffany auf der Deutschen von der NABBA. Wir haben uns vorher nie gesehen, auch Backstage nur ganz kurz. Und obwohl wir uns nicht kannten, haben wir auf der Bühne, sage ich mal, zusammen die Sau rausgelassen.
Ist doch toll, ja. Also das ist ja auch toll. Also ich muss sagen, dass ich das in der Form auch zwei, dreimal selber erlebt habe mit dem Spaß haben oben auf der Bühne. Zuletzt bei der WM mit einem guten Bekannten von uns beiden auch, den du aus dem Team vom Holger kennst, mit Jens Berthold. Ja. Den ich seit Jahren ja auch kenne, mit dem ich auch oft auf der Bühne gestanden bin, der mich im Übrigen immer besiegt hat, auch zur WM. Und da bin ich gar nicht traurig, weil er einfach deutlich besser war. Und es ist mir einfach eine Ehre, wenn ich da, oh, es ist mir keine Ehre, gegen jemanden zu verlieren. Das ist Quatsch, keiner verliert gerne, ja. Aber es ist mir einfach eine Ehre, mit so einem tollen Athleten da oben zu stehen. Und wenn der gewinnt, es war ein Riesenspaß. Obwohl wir direkte Konkurrenten auch wieder waren und das wussten und wir auch beide wussten, dass wir ganz gut in Form waren, war es so extrem freundschaftlich zwischen uns und auch super hilfsbereit. Ich habe die Geschichte schon erzählt. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, in der mich der Holger gehostet hat zur WM selber. Da haben wir das Ganze mal umgedreht. Ich war mal Holgers Gast hier bei Stronger Than You und da habe ich das mit dem Arginin erzählt, was ich eingepackt hatte. Hat es in eine Tüte und hat es in den Schuh gesteckt und habe es nicht mehr gefunden. Und hab dann zum Jens gesagt, Jens, Mensch, hast du Arginin bei der Hand? Ich finde meins nicht mehr. Ne? Und da kam er auch extra zu mir hochgelaufen, brachte mir die Dose und sagte, nimm dir bitte raus, was du brauchst. Und weißt, das macht nicht jeder. Das weiß man auch. Und der Jens hatte keinen dabei für Fotos und Film und habe ich dann geschaut, dass wir so viel wie möglich Material sammeln, wo er auch mit dabei ist. Naja, macht das ja immer so als Lonesome Rider, wofür ich ihn bewundere, auch wie er da einreitet. Da fährt er hin an einem Tag, übernachtet kurz am nächsten zurück, hat dann im Kofferraum die Trophäen und da sage ich jetzt, ey, wie packt der das auch stressmäßig und alles? Aber der packt das, ja. Und das ist für mich so, das ist auch irgendwie so ein Vorbildathlet. Ja, mit Vorbildwirkung, auch auf Jüngere, auch wie man mit Menschen umgeht. Und das ist allerdings auch etwas, was ich betonen muss. Ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht, was mir in unserer kleinen Welt, Bodybuilding-Welt und Szene häufig begegnet, die Leute eigentlich sehr kollegial miteinander umgehen. Also so großes Rumgezicke und Konkurrenzdenken gibt es da eigentlich weniger. Ich weiß
Ich
nicht.
finde es auch sehr schön. Ich sage immer so, bis man den Fuß auf die Bühne gesetzt hat, ist alles kollegial und freundlich. Und habe ich gesagt, und also auf der Bühne wird dann halt quasi abgerechnet, da ist man dann Konkurrent. Da nehme ich dann auch keine Rücksicht auf irgendjemand anderen, weil er vielleicht gerade ein Stück falsch steht oder korrigiere jemanden. Da bin ich total auf mich selber fokussiert und dann interessiert mich alles andere nicht mehr. Meine Ohren hören nur, ob Holger irgendwas ruft. Andere Stimmen nehme ich dann auch lustigerweise nicht so wirklich wahr. Und man ist dann halt so fokussiert, aber Backstage, warum sollte man sich da nicht unterstützen und helfen? Also ich habe das auch nie bei der WFF und aber anders kennengelernt. Also hinter der Bühne, Backstage, waren wir immer eine Familie. Jeder hat dem anderen geholfen. So habe ich übrigens auch neue Freunde gefunden. Die hatte zum Beispiel keinen Booster dabei, keinen Shaker, gar nichts. Sie hat ihren Koffer nicht mehr gefunden. Dann habe ich halt gesagt, bedien dich. Dann hat sie mich auch total fassungslos angeguckt und so, ja, wie echt jetzt? Und ich so, ja, hier ist mein Koffer, da ist alles drin, nimm, was du brauchst. Und so ist dann auch eine Freundschaft entstanden. Also ich finde das immer ganz schön. Und mir selber hat jemand mal Farbe geliehen, weil ich auch einfach zu wenig hatte. Das war, glaube ich, so in der ersten Wettkampfsaison, wo man das noch nicht so richtig einschätzen kann. Und dann haben sie halt mir auch die Farbe und alles drum und dran geliehen. Das fand ich auch ganz nett.
Ja, also das ist natürlich das Besondere auch, ne? Dass man, das hängt auch damit zusammen, wie man grundsätzlich miteinander umgeht, ja, wie im wahren Leben auch, sage ich immer. Und so dann dort ebenfalls, ja. Und da bekommst du wirklich zurück, was du reinsteckst. Das ist genauso. Sei freundlich, sei höflich auch im Umgang mit den anderen, ja. Ja, der Wettkampf ist eben was sehr Spezielles. Wir hatten ja schon besprochen, wie sich das halt auch auf den Alltag auswirkt. Sehen wir mal grundsätzlich vom Finish einer Diät ab, wo gegebenenfalls die Zündschnur in Form von Geduld oder auch eben was Müdigkeit grundsätzlich angeht, ein bisschen kürzer sein kann. Man vielleicht nicht mehr so in Balance ist, aber was bringt denn sowas an Erkenntnissen auch menschlich über andere und über sich selbst einem das fürs Leben?
Also mir hat das von Mal zu Mal gezeigt, dass man wozu der Körper und der Geist in der Lage ist, überhaupt was er leisten kann, was man so ohne es kennenzulernen, glaube ich, niemals realisieren würde, dass der Körper dazu fähig ist. Weil ich meine, wir sind ja unter besonderen Bedingungen. Ich sag mal, der Anfang der Diät ist noch relativ einfach. Weil ein paar Kalorien werden gekürzt, ein bisschen Cardio musst du machen und dann steigert sich das ja immer. Und es wird immer anstrengender. Aber trotzdem, also ich kann jetzt nur mich als Beispiel nehmen, weil über andere kann ich nicht urteilen. Trotzdem gehst du 8 Stunden arbeiten, machst dein Cardio, machst deine Nebenjobs, bist noch für Freunde und Familie da. Und bei mir fand ich es immer erstaunlich, wie leistungsfähig mein Gehirn dann noch ist. Also jetzt mal die letzten 8 Wochen ausgeblendet. Aber so bis dahin war ich echt erstaunt, wenn man diesen Willen in sich trägt, das zu schaffen und das Ziel vor Augen hat, wie man da halt durchläuft und was der Körper mitmachen kann.
Ja, mein Gehirn ist da nicht mehr so leistungsfähig. Ja. Also da muss ich einfach sagen, da muss ich noch mehr Wert auf meine Routinen und auf meine Struktur legen. Ja, gut, es Finish im Finish halt, ja, das stimmt. Also davor geht's 4 Wochen so. 4 Wochen davor wird es bei mir immer, wie man so schön sagt, madig. Ja. Weil da merke ich einfach, dass bestimmte Dinge nachlassen, ja. Schlafbedürfnis steigt, aber der Hunger auch. Irgendwie beißt sich das Ganze dann schon, ne? Dass du vielleicht auch manchmal vor Hunger nicht schlafen kannst nachts. Das kommt schon mal vor. Soll keiner erzählen, dass das nicht passiert. Und aber auf der anderen Seite brauchst du ja auch eine sehr, sehr hohe kognitive Leistungsfähigkeit in unseren Berufen, ja, du in deinem Hauptberuf, in deinen Nebenjobs, ja, und also beispielsweise für einen Trainer ist ein gutes Gedächtnis essentiell, ja, wenn der viele unterschiedliche Klientinnen und Klienten und Athleten hat, und da kommt ja zum Beispiel bei mir noch dazu, dass neben den Athleten im Wettkampfteam, wie ich schon sagte, nicht so viel ausmachen, die anderen eben auch wegen Sportreha-Thematiken zu mir reinkommen und allem anderen, was man sich sonst noch vorstellen kann. Ja. Und da muss ich einfach das abrufbar haben. Ja, klar kann ich es nachlesen, aber das sollte eben schon auch in der Basis immer bei mir in meinem Gedächtnis da sein. Ne?
Ja, definitiv.
Ja. Ja, du hast natürlich auch, sag ich mal, dein Hobby zumindest mal teilweise auch zum Beruf gemacht. Du coachst selber. Du hast mir vorhin noch erzählt, dass die Bandbreite in Altersbereichen von 24 bis 74 oder so geht, ne? Und das ist natürlich ganz, ganz interessant. Ja, erzähl mal, wie ist der Einstieg? Erzähl mal bitte, wie ist der Einstieg erfolgt in diesem Bereich für dich? Wie bist du dazu gekommen? Das ist jetzt nicht folgerichtig, auch wenn man das annehmen mag, dass jeder Athlet, jede Athletin dann auch plötzlich Coach ist, auch wenn das manchmal so aussieht. Und wie kommst du zu deinen Klienten?
Also angefangen hat das eigentlich, dass ich damals, bevor ich noch mit dem Bodybuilding angefangen habe, in einem Fitnessstudio am Empfang gearbeitet habe.
Hört, hört, ja.
Und dann bin ich so, sage ich mal, in die Bodybuilding-Szene gerutscht, habe mich da ein bisschen ausprobiert und habe immer mehr Gefallen an dem Sport gefunden und gemerkt, was man mit Ernährung und Sport nicht alles in den Griff bekommen kann. Anstatt halt haufenweise Tabletten schlucken zu müssen oder Schmerzen zu haben. Und dann habe ich bei einem Gewinnspiel die eine Trainerlizenz gewonnen. Die habe ich dann absolviert. Während also ich bin bevor die Fitnessstudios geschlossen wurden, damit fertig geworden durch Corona und habe dann ganze 4 Wochen als Trainerin mich austesten dürfen, bevor alles dicht gemacht wurde. Dann habe ich das also privat halt immer Bücher gelesen, unter anderem die von Holger über Biochemie, die von Patrick Meinhardt, halt so über neurologisches Training und habe mich da halt so privat weitergebildet, weil ich konnte nirgendwo hin, fragen konnte ich eh nur online und dann habe ich mir das halt alles so selber zusammengesucht. Dann habe ich noch einen draufgelegt und eine Ausbildung zur Ernährungsberatung gemacht, weil das eine dem anderen meiner Meinung nach die Hand gibt. Und habe dann, als die Studios wieder offen waren, wieder angefangen, als Trainerin im Fitnessstudio zu arbeiten, nicht mehr am Empfang, um halt einfach Erfahrung sammeln zu können. Habe dann privat auch Personal Trainings gegeben, auch bei den Kunden zu Hause. Da bin ich dann morgens um 4 aufgestanden, damit ich um 5, halb 6 dort war, je nachdem, wo sie gewohnt haben, damit ich das vor oder nach der Arbeit machen konnte. Allein aus dem Grund, weil ich halt wissen wollte, klar, am Anfang hat man keine Erfahrung und die muss man sammeln und auf gut Deutsch nimmt man, was man kriegt, weil dich kennt ja niemand so gesehen. Und vieles lief dann halt auch über Social Media, Facebook, Instagram. Dann habe ich viel Unterstützung von Freunden und Familien bekommen. Die haben mir dann halt T-Shirts beblockt und halt laufen mit den T-Shirts auch immer noch rum und erzählen dann immer, wenn jemand sagt, dass er da und da Hilfe braucht, ja, meine Tochter macht das. Ein Teil ist so gekommen, ein Teil, ich durfte auf meinem Haupt Job dann auch Werbung schalten für mich. Und da ist auch ein Teil der Klienten hergekommen, ein Teil über Instagram, ein anderer Teil, mit denen habe ich mal zusammen Fotoshooting gemacht. Die haben sich dann von sich aus gemeldet. Also es hat sich so nach und nach immer ein bisschen erweitert. Und ja, am Anfang war mir nur klar, dass ich keine Athleten coachen werde, weil mir da einfach die Erfahrung fehlt. Ich bin zwar selber eine, ich weiß, wie Training und Ernährung laufen, aber im Bezug auf die Peak Week ist mir das Thema noch zu heiß. Und man kann so viel falsch machen. Und ich möchte einfach niemandem Schuld stehen und sagen müssen, es tut mir leid, es war mein Fehler und deswegen ist jetzt dein Tag ruiniert, worauf du jetzt 6 Monate hingearbeitet hast. Das kann ich mit mir selber einfach nicht vereinbaren, bis ich diese Erfahrung einfach habe und sage, okay, ich weiß zu 100%, wie ich reagieren muss und muss nicht verzweifelt irgendeinen anderen Coach anrufen und sagen, du, folgender Fall, was muss ich jetzt tun? Das kann ich einfach mit mir selber nicht vereinbaren. Deswegen habe ich gesagt, fliegen die Athleten halt erstmal raus. Und ja, ich habe mir dann Sides zur Herzensangelegenheit gemacht, Leuten halt wieder ein bisschen Lebensfreude zu schenken, gerade im Bereich Adipositas und anderen Krankheitsbildern. Natürlich immer nur im Zusammenhang oder in Absprache mit dem Arzt. Anders mache ich das auch nicht und verlange auch, dass sie da mit ihrem Arzt drüber sprechen und mir dann berichten, was gerade der Fall ist. Um Beispiele zu nennen, habe ich eine Dame, die ist, glaube ich, 42, die hatte vor ein paar Jahren einen Schlaganfall. Und mittlerweile läuft das alles super. Ein paar Übungen sind halt durch die kognitiven Einschränkungen ein bisschen besonders. Da muss man sich dann halt viele Tipps und Tricks einfallen lassen. Ansonsten habe ich eine, die hat eine chronische Darmkrankheit. Das war am Anfang eine Herausforderung, wo ich auch mit sehr viel Respekt dran gegangen bin. Aber mittlerweile läuft es super. Der Arzt ist erstaunt, wie gut es ihr geht. Sie hat keine Rückfälle mehr, die Entzündung geht weg. Und das sind so die Dinge, die lassen mein Herz einfach strahlen, wenn ich dann eine Sprachnachricht bekomme. Ich habe auch, mir sind auch Tränen runtergelaufen, wenn ich ehrlich bin. Das sieht man nicht allzu oft bei mir. Aber wo dann eine Kundin mir eine Sprachnachricht geschickt hat und gesagt hat, du Miri, danke, hat selber angefangen zu weinen, gesagt, ich komme gerade vom Arzt, ich darf mein Medikament wechseln und die Entzündung ist fast weg und mir geht so gut wie noch nie. Und das sind halt diese Momente, wo ich dann weiß, ich, genau dafür mache ich das.
Also man, da bekommt man viel zurück, wenn es immer darum geht, na, um was steckst du rein, was gibst du, was nimmst du, was kann da herauskommen. Das ist auch meine Erfahrung über die ganzen Jahre. Da muss ich sagen, da gibt es einen signifikanten Unterschied, wenn man Klientinnen und Klienten aus dem Bereich betreut, wie du es gesagt hast. Ich nenne das immer mal normaler Alltag, ja. Und Wettkampfathletinnen und Athleten. Das, was da zurückkommt, ist schon sehr schön. Das ist leider nicht immer so dankbar mit Athleten. Leider. Ja. Und in der Regel auch sehr temporär, wenn überhaupt. Auch das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Hingegen, wenn ich mir die Klienten aus dem Personal Training angucke, ich habe das schon sehr oft gesagt, 13 Jahre sind die längsten dabei. Die Regel sind so 8, 9 Jahre, Jahre bei mir. Und da haben wir die ganze Bandbreite von einer Hüftproblematik, Knöchel, Knie, Schulter, Lendenwirbelsäule, Hals- und Brustwirbelsäule, die dann ins Training auch kommen, wir uns mit Ernährung beschäftigen, natürlich auch die Adipositas, Klientinnen und Klienten, wo wir auch da natürlich arbeiten. Auch Leute, die einfach fitter sein wollen. Also das sind Dinge, bei denen auch sichtbar, fühlbar sehr, sehr viel zurückkommt, weshalb mir auch meine Arbeit so viel Spaß auch mit denen macht. Und ich glaube, wir sind uns einig, es gibt nichts Schöneres als ein Kunde, bei dem sich die Lebensqualität verbessert hat, oder?
Definitiv. Also ich wusste am Anfang, dass ich einfach nur Menschen helfen möchte, das zu finden, was ich bereits gefunden habe und denen halt auch die Unterstützung und vieles läuft ja, kannst du glaube ich auch bestätigen, mental ab, dass man da halt manchmal auch so ein kleiner Seelsorger sein muss und sagen muss, nein, du schaffst das, guck mal, wie weit du schon gekommen bist. So Momente hat jeder, ich auch. Aber manche brauchen da halt ein bisschen mehr Streicheleinheiten, sage ich mal. Aber das, was da rauskommt, was zurückkommt von den Menschen, das ist einfach unbeschreiblich.
Ja, wir sind, ich habe mal diesen Begriff Taschentherapeut irgendwo gehört und auch für uns gebraucht. Das sind wir schon irgendwo Laientherapeuten, ja. Wenn du so lange über einen längeren Zeitraum so intensiv über vertrauliche Dinge sprichst, eines der vertraulichsten Dinge überhaupt ist natürlich das Gewicht eines Menschen, ja. Man mag das nicht glauben, aber dann baut sich natürlich eine menschlich verbindliche Ebene auch auf und dann erfährst du von deinen Klientinnen und Klienten auch einfach sehr viele Dinge, private Dinge, ja. Und Hilfestellungen im mentalen Bereich gehört zu den essentiellen Basics dazu, weil Wissen tun viele vom Papier her, was sie machen müssten oder dass es besser werden muss. Aber was es bedarf, beispielsweise auch an notwendiger Struktur und Routinen, das sind ja Sachen, die wir vermitteln wollen und die wir weitergeben. Ich finde übrigens deine Einstellung in puncto Wettkampfathleten finde ich sehr, sehr gut. Also das ist auch immer wieder so ein Feld, was ich schon an Selbstbewusstsein nahezu bewundere. Ja, wie Athletinnen und Athleten, die selber zwei, drei, vier Wettkämpfe gemacht haben, da reinspringen und plötzlich andere vorbereiten und meinen, sie könnten das. Ja.
Ja, das finde ich auch.
Jahre Erfahrung gebraucht, ja. Jahre Erfahrung gebraucht bei mir.
Ja, man muss auch da in dem Bereich besonders, es ist ja sehr flexibel und der Körper reagiert ja je nachdem, wer es halt ist, immer anders. Und du kannst ja nicht ein Peak-Week-Schema auf jeden Athleten legen, weil ja jeder anders tickt und funktioniert. Und ich könnte das niemals diesen Menschen wieder in die Augen gucken, weil ich immer von mir darauf rückschließe, wie würde ich reagieren, wenn es mir passieren würde. Und wäre ich dann an jemanden geraten, wo ich mich 6 Monate lang auf mein Ziel vorbereite und in diesen 7 Tagen zerstört der alles, ich glaube, ich hätte ihn gefressen. Und genau deswegen, weil es halt einfach so ein heikles Thema ist mit sehr, sehr vielen Variablen, die man teilweise auch nicht beeinflussen kann, wenn sie einmal auftreten, lasse ich halt einfach meine Finger davon und zu gegebener Zeit, wenn es einfach zeitlich passt, dann kann man sich vielleicht mal mit einem anderen Coach zusammenschließen und sagen, du, darf ich einfach mal dabei sein? Muss ja auch der andere dann wollen, weil viele sagen ja nein, bloß nicht. Keiner darf mir in die Karten gucken. Aber am Ende machen zu 90% alle dasselbe. Deswegen, dann kann man da halt erstmal, sage ich mal, mitlaufen und sich das angucken, wie machen denn die anderen das? Wie funktioniert das? Wie reagiert jetzt Person X auf Variable A und so weiter? Und da halt ein bisschen Erfahrung sammeln. Und vielleicht würde ich dann erst gemeinsam mit irgendjemandem so eine Vorbereitung machen, anstatt einfach zu sagen, ja, ich war auch auf der Bühne, ich weiß, wie der Hase läuft und am Ende ist er nicht so, wie er sich das vorstellt, und dann sage ich am besten noch, sehr ist deine Schuld. Und das geht, für mich geht es halt nicht. Das sage ich aber auch ganz ehrlich. Das habe ich so auch auf meiner Homepage draufgeschrieben, dass ich keine Wettkampfathleten vorbereite. Ich übe gerne mit diesen Posing halt für die Figur oder Physikklasse. Bikini kann ich nicht. Und aber was alles das Coaching oder für die Wettkampfvorbereitung angeht, da halte ich mich sehr zurück.
Ja, ich habe in dem Zusammenhang ja auch schon die lustigsten Sachen erlebt und ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Ich bin mitgelaufen mit jemandem, ich habe mich ausgetauscht mit Kollegen. Ich hatte das Glück, dass ich zwei sehr erfahrene Wettkampfvorbereiter kenne und kannte und die haben tatsächlich mich mit reinschauen lassen und von denen habe ich gelernt und ich möchte mal noch einen Schritt weiter gehen, Miri. Ich gebe dir in Bezug auf die Schlusswoche durchaus recht. Glaube aber, dass die grundlegende Problematik eher schon im Aufbau beginnt. Weil wir beide wissen, dass der Wettkampfkörper im Aufbau kreiert wird. Die Diät ist nur die Phase, wo man ihn freilegt. Auch wenn das nur jetzt etwas untertrieben klingt, aber es ist am Ende so. Und die Schlusswoche ist das Sahnehäubchen obendrauf. Die kann über 3 bis 8% besser oder schlechter, aber eben dadurch über eine Top-Platzierung entscheiden. Ich sehe die grundlegenden Fehler schon in der Aufbauphase, wenn ich mir das anschaue. Ganz egal, ob es Trainings- oder Ernährungspläne sind. Die werden nicht individuell gestaltet. Es wird keine Periodisierung vorgenommen. Es wird nicht eingeteilt in die notwendigen Mikro-, Meso- und Makrozyklen. Ja, es wird nicht genau hinterfragt, es werden keine Retests gemacht. Man geht einfach nur von den Formchecks aus. Ja, und da muss ich halt sagen, pff, da funktioniert das für mich nicht. Ja, und ich sehe zum Beispiel sehr kritisch nur das ausschließliche Online-Coaching, auch gerade im Wettkampfbereich. Das mag auf einer anderen Ebene noch einigermaßen funktionieren, wo es nicht um 3% oder 5% dann zum Schluss geht. Aber jemanden gar nicht zu sehen, gar nicht zu seinem Coach zum Formcheck zu fahren, gar kein Training mit dem zu absolvieren gegebenenfalls, halte ich für ehrlich gesagt nicht machbar. Ja.
Nö, da bin ich ganz deiner Meinung. So handhabe ich es mit mir selber persönlich auch. Ich sage ja immer, ich bin ein Mensch, der sehr schlecht vertrauen kann und es sehr lange dauert, bis ich jemanden wirklich mit zwei geschlossenen Augen folge, ohne darüber nachzudenken, ob das so gut ist oder nicht. Und das hat mit dem Holger super funktioniert, aber am Anfang bin ich immer sehr misstrauisch. Und mir liegt deswegen das immer persönlich sehr nahe, dass ich denjenigen sehe und kennenlerne, dem ich am Ende ja blind vertrauen muss, weil in unserem Sport sieht man ja nicht, was am Ende von 6 Monaten dasteht, sondern man muss einfach vertrauen. Und wenn der Coach sagt, mach das, dann mache ich das. Und wenn er sagt, ja, okay, wir ändern das jetzt, muss ich ihm vertrauen, dass er das richtig entscheidet. Und ich finde, sowas spielt sich halt auch zwischen, also von der Erfahrung her abgesehen, was der Coach drauf haben sollte dafür, finde ich es halt immer wichtig, dass man sich halt auch zwischenmenschlich sehr gut versteht. Weil wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann würde ich halt nicht wirklich auf ihn hören. Und deswegen sind mir halt, klar, läuft der größte Teil auch online ab und ich kann jetzt nicht jeden Tag zu meinem Coach fahren oder jede Woche 3 Mal. Also irgendwo muss man auch Grenzen setzen, aber dass man sich wenigstens alle 4 Wochen und zum Ende der Diäten halt vielleicht alle 2 oder jede Woche sieht, sollte eigentlich schon möglich sein. Und deswegen fallen für mich halt sehr viele Vorbereiter raus, die einfach zu weit weg wohnen. Auch wenn die super sind und mich bestimmt genauso gut wie Person B auf die Bühne stellen würden. Aber alleine der Gedanke, dass ich dann alle 4 Wochen nach Hamburg oder Berlin oder sonst wohin fahren müsste, ja, das missfällt mir persönlich halt. Deswegen schaue ich immer in der Umgebung.
Also ich kriege da schon ein bisschen den Eindruck, dass es häufig der Fall ist, je weiter weg der Coach wohnt, möglichst noch in einer großen bekannten Stadt und dabei, je besser sein Name in der Szene ist, umso attraktiver wird es für diejenigen, anstatt sie einfach mal in der Umgebung dann auch schauen. Ne? Und klar, wenn jetzt beispielsweise jemand wie der Stefan Kienzle aus Wien reihenweise Top-Athleten produziert, die Pro-Cards holen und Pro-Sieger einfahren, dann spricht das absolut für seine Expertise und das ist nun mal ein hochfähiger Mann. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Bedeutet aber nicht, dass XYZ bei dir vor der Haustür in Niederkaltenkirchen, ja, nicht genauso gut sein kann. Das ist eben immer das Problem, dass so ein gewisser Promi-Bonus dann wirklich alle anderen Umstände vollkommen egal macht. Egal, ob ich ihn jemals sehe oder irgendwas anderes. Ja, der trainiert eben in, nehmen wir es, weil es stark in der Naturalszene verbreitet ist, auch der trainiert eben selber in das Gym und dann muss er gut sein. Das stimmt mit Sicherheit. Das stimmt mit Sicherheit. Aber ich persönlich tue mich für alles leichter, wenn ich ihn sehe. Ein Beispiel ist eben auch, dass die Athletinnen und Athleten, die ich am häufigsten sehe, sind die erfolgreichsten bei mir. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen, unterm Strich, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, oft wollen die Leute dann auch einfach nur, also die jetzt nicht wirklich Wettkampfambitionen haben oder also es einfach nur aus Spaß machen, sage ich mal, dass sie einfach sagen können, ja, ich bin beim Kienzel im Team. Und dass die anderen dann vielleicht so sagen, wow, krass, guck mal, der ist beim Kienzel im Team, der muss ja was Besonderes sein.
Der ist
Also jetzt
bestimmt
nicht
auch ein
seine
guter
Arbeit hier
Coach, ne?
runterspielen oder so,
Ja.
aber ne, dass man halt einfach sagt, dieser Status halt. Dieses Jahr, ich bin jetzt bei XY und dass andere anderen einen dann bewundern oder irgendwas, wo ich einfach immer nur schmunzeln muss. Ich sag, mir ist es egal, wie der Coach heißt, was er, klar, der hat jetzt durch den Urs und alle total den Hype erfahren und bestimmt auch ganz viel Zulauf bekommen. Aber für mich wäre das nie so ein Entscheidungskriterium zu sagen, ja, okay, der Urs war jetzt beim Olympia, der Name ist jetzt in aller Munde, damit ich jetzt sagen kann, dass ich auch bei ihm bin. Sage ich jetzt, also melde ich mich da zum Coaching an. Also viele machen es, ich weiß es auch, aber naja.
Ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich kenne ja den Stefan Kienzel auch. Er war ja auch schon mehrfach im Podcast. Der sieht es ganz nüchtern. Ja, also der persönlich sieht es ganz nüchtern. Der billigt sich da keinen Promi-Bonus oder irgendwas zu. Ja, der sieht so, wie es kommt. Und du musst, wenn du, das musst du dir eben auch immer überlegen, wenn du zu so einem Trainer gehst. Je größer dieses alleinige Wettkampfumfeld von dem ist, je mehr Athleten der Trainer hat, umso geringer wird deine individuelle Betreuung ausfallen. Und die braucht es. Ja, die braucht es vor allen Dingen für Spezialfälle. Und einem Trainer mit, ich sage jetzt mal, gefühlten 100 Athleten über das ganze Jahr und Athletinnen, dem bleibt doch gar nichts anderes übrig, als diese Dinge zu kategorisieren. Ja, dem bleibt doch gar nichts anderes übrig, als bewährte Schemata auf immer dieselbe Art und Weise anzuwenden. Da hat er die Bikini-Pläne und dieses oder jenes, meine ich jetzt nicht in Bezug nur auf den Stefan, sondern speziell, wenn jemand viele hat, der nimmt das, was sich bewährt hat, für alle. Obwohl es vielleicht nicht unbedingt gut ist. Verstehst du? Ja?
Ja, am
Es,
Ende
ja?
kochen wir ja alle nur mit Wasser, ne?
Ja,
Also
genau.
es ist ja nicht so, dass es irgendeine Zauberformel gibt, die der, ich, jetzt der arme Stefan leidet jetzt drunter, die der Stefan hat und die anderen nicht, sondern man muss halt einfach für mich persönlich gucken, wie tickt Person, diese Person, was ist ihr Ziel und wie kommt man dahin? Und während man diesen Weg geht, lernt man die Person ja auch kennen und merkt, ah, okay, also dieses Schema funktioniert nicht, dann probiere ich mal was anderes. Und irgendwann stellt man vielleicht fest, ah, wenn ich jetzt den ersten Teil aus Schema A, den zweiten aus Schema B und den dritten aus Schema F nehme, passt es perfekt. Deswegen, also ich habe den Stefan ja noch nie persönlich gesehen, sondern nur bei Rep One halt immer auf YouTube oder Instagram. Und er kommt halt auch sehr nüchtern und sympathisch rüber. Also ist
Ist
ein
er,
sehr
ist er.
lustiger, humorvoller Mensch.
Ja, ist er. Und wie gesagt, der sieht den Hype da um sich und seine Person eben auch mit dem notwendigen Abstand. Der sagt ja, dass es eben harte Arbeit ist. Ja. Und der ist sich der Tatsache bewusst, dass er erfolgreiche Athleten wie am Fließband hervorbringt. Und da denke ich, kann er zu Recht auch stolz darauf sein, auf diesen Erfolg. Und er ist eben halt auch mit seinen Athleten sehr ehrlich und sehr, sehr gründlich auch in der Arbeit. Und ich denke, er sieht das mit viel mehr Abstand, als es die anderen von außen sehen. Und sehr oft gehen ja eben, wie du es auch gesagt hast, viele dann dahin, weil sie das dann sagen können und wollen, dass sie von ihm trainiert werden. Aber es ist mit anderen Trainern letztendlich genau dasselbe. Und ich denke, sich umzuschauen, wo man vielleicht noch fündig wird, ist nie ein Fehler, was das Ganze angeht. Aber wir haben das jetzt, sagen wir auch gleich mal für unsere Hörerinnen und Hörer hier in der Episode dazu, jetzt nicht gesagt, weil wir mehr Zulauf haben wollen. Also mir reicht das, was ich an Wettkampfathleten habe, und du machst das sowieso nicht. Also insofern halte ich die ganze Geschichte schon für eine ganz solide und ausgeglichene Sache auch. Ja, ja Miri, wie kann man dich erreichen, wenn man dich jetzt im Bereich, ich mag dieses Wort Lifestyle-Kunden nicht, das mag ich überhaupt nicht. Wie kann man, das hört sich so furchtbar an, wie kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir mehr Lebensqualität bekommen möchte, wenn man gesundheitliche Probleme hat, wie du sie auch angesprochen hast? Wie findet man dich als Trainerin?
Man findet mich auf den gängigen sozialen Medien, also Facebook und Instagram. Auf Instagram heiße ich Pumping-Miri und auf Facebook ganz normal Miriam Gronau und habe so ein Business-Profil mit Coach Miri erstellt. Ich habe eine eigene Homepage, wo man sich alles durchlesen kann. Da stehen auch ganz öffentlich die Preise und Bedingungen und was sich eigentlich alles an Leistungen anbietet drin. Das ist www.coach-miri.com. Ansonsten einfach gerne auf Instagram oder Facebook anschreiben oder eine E-Mail über die Homepage schicken. Die E-Mail-Adresse steht auch drin. Und genau, ansonsten, wenn man mich mal im Fitnessstudio, wenn die Leute aus München kommen, sieht, einfach anquatschen. Meistens bin ich sehr fokussiert und ignoriere immer alles und jeden. Aber einfach auf sich aufmerksam machen ist in Ordnung. Genau, das ist eigentlich so. Das, wo man mich findet und erreichen kann.
Du schickst mir nochmal dein Instagram-Profil und den Link für deine Homepage und dann werden wir das Ganze in der Episodenbeschreibung für diese Podcast-Folge hier festmachen und dann kann sich sofort jeder reinklicken, ja, der sich für das interessiert, der sich sehr dafür interessiert. Ja, ich sage das jetzt auch immer so ganz öffentlich, damit die Leute wissen, wie das läuft, ne? Ich kenne natürlich dein Instagram-Profil, aber um es zu verlinken, macht man es auf dem Weg und ich tue das eben auch sehr, sehr gerne für meine lieben Gäste, wenn die da sind. Ja, Miri, Zielgerade, Ausblick. Gibt es ein Wettkampfjahr 2023 oder lässt er aus?
Definitiv werde ich zurückkommen.
Gut. Gut. Kurz
Ich
und
habe noch
knackig,
eine
ne?
Rechnung mit mir selber offen.
Ja. Ja, das ist der zweite Platz, gell? Ja.
Ja, ich dachte, ich könnte es einfach wegschieben und akzeptieren, aber es hat doch, wenn ich ehrlich bin, mehr an meinem Ego genagt, als mir lieb ist. Und habe mir ganz nüchtern Gedanken darüber gemacht, was ich machen möchte. Eigentlich wollte ich ja im Herbst schon wieder starten, aber das haben mir die anderen Leute ausgeredet. Und jetzt möchte ich nächstes Jahr einen Angriff nehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es wird, Frühjahr oder Herbst. Aber definitiv bin ich nächstes Jahr wieder auf der Bühne.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, du bist eine Athletin, die ich immer sehr, sehr gerne sehe. Mir gefällt dein Look sehr gut und kommst einfach früher zur Lymphdrainage wieder und dann wird das schon. Ne? Ja, da haben wir auf jeden Fall in Zentimetern noch einiges erreicht, dann auch. Ne?
Ja, da ging
Ja.
echt einiges.
Ja, vielleicht war es, aber ich führe das auch noch auf einen anderen Punkt zurück. Ich merke das auch immer wieder, weil ich das nicht nur von Athleten so habe, auch, sondern auch von meinen anderen Klientinnen und Klienten, wenn wir sowas machen. Da ist der Entspannungsfaktor, glaube ich, spielt eine deutlich erhebliche Rolle, auch wenn es jetzt so eine halbe oder eine Dreiviertelstunde nur ist, als man eigentlich denkt. Ja, der damit einhergeht. Ja, weil man wirklich auch mal kurz locker lässt. Ne? Und das ist ja gut so. Ne? Das ist ja nicht der mechanische Vorgang der Drainage allein. Das ist der Entspannungsvorgang, der damit einhergeht. Und
Zählt definitiv auch mit dazu, ja.
sollte man nicht unterschätzen. Ja. Ja, Miri, dann sag ich ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast bei Stronger Than You warst. Das hat mich sehr gefreut.
Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. War sehr interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, für alle Stronger Than You Hörerinnen und Hörer, wenn euch die Episode gefallen hat, bitte einfach uns liken und abonnieren und lasst gerne konstruktive Kritik und Fragen da. Sollte, wovon ich jetzt schon mal ausgehe, weil ich habe das im Vorfeld gemerkt, als wir die Episode mal kurz drin hatten, die zumindest den ersten Teil, weil wir aufteilen mussten. Aus zeitlichen Gründen, wird aber alles zusammengesendet. Besteht schon Interesse an einem Q&A, das habe ich schon gemerkt, dass es da Fragen gibt und dann werden wir in den nächsten Wochen einfach mal sammeln und nochmal zusammenkommen, wenn die Herbstsaison rum ist, von Miri würde ich vorschlagen. Ja?
Ja, sehr gerne.
Ja. Ja, okay, also ihr wisst, Like da lassen, abonniert uns, konstruktive Kritik, Fragen sehr, sehr gerne oder auch direkt an Pump and Miri bei Instagram oder auch das, was ihr in der Episodenbeschreibung findet. Ihr könnt euch natürlich auch an mich wenden, personal-trainer@gmx.eu oder olafmann.sty für Stronger Than You bei Instagram und auch 01737739230 Sprachnachricht schreibt. Nachricht ist immer willkommen. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne mit mir austauschen über alles, was euch in dem Bereich interessiert. Mache an der Stelle nochmal darauf aufmerksam, dass wir exklusiv für Stronger Than You Hörerinnen und Hörer unseren SDY 15 Code haben, mit dem ihr auf der HBN-Seite, die ihr ebenfalls als Link in der Episodenbeschreibung findet, mit ordentlich Rabatt einkaufen gehen könnt für alle HBN-Produkte. Und so könnt ihr das Wettkampfteam mit unterstützen, das Stronger Than You Team. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles Gute. Auch für dich, Miri, bleib gesund. Bis bald, euer Olaf.